Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Heute reden wir über das Thema Romanticy.
Wir haben wieder ein paar Themen vom Thema für euch. Es sind größtenteils Wiederholungen aus der letzten Folge, aber wir dachten, es schadet ja nicht, das nochmal aufzugreifen. Das erste ist schon ganz bald, wenn ihr diese Folge pünktlich zum Erscheinen hört. Wir sind nämlich am 6. November in Leipzig, am 7. November in Potsdam und am 8. November in Berlin. Also Christian und ich und lesen da aus Anarchie Deko 1930. Das ist in Leipzig um 19.30 Uhr im Sinneding. Also es wird vom Buchhandlungskollektiv Drift durchgeführt, aber der Veranstaltungsort ist das Sinneding. Und in Potsdam ist es in der Buchhandlung Sputnik, die das auch veranstaltet, auch um 19.30 Uhr. Und in Berlin ist es eine Nachmittagslesung, weil es in der Stadtbibliothek ist, die samstags schon früh zumacht. Und deswegen ist das eine Lesung um 15 Uhr. Ja, kommt alle. Genau, und das Wochenende drauf treiben wir uns auch in der Weltgeschichte rum. Das ist vor allen Dingen am 16. November, also wir sind ein bisschen länger in Wien, da ist nämlich die Buch Wien, aber auf der Buch Wien selber sind wir am 16. November zu einer Signierstunde, einem Bühnenpanel und einem DIY-Workshop, bei dem man sticken kann. Habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, wir haben extra sticken gelernt. So wie die Protagonistin aus The Iceborne Kingdom. Denn The Iceborne Kingdom wird extra ein paar Tage vorher schon druckfrisch, hoffentlich, Gepäck vom Piper Verlag sein, damit wir es auf der Buch Wien vorstellen können.
Ja, spannend.
Ja.
Der Stick-Workshop finde ich sehr cool.
Ja.
Genau, ich habe auch noch zwei Termine, und zwar Workshop-Termine. Genau, wenn ihr diese Folge pünktlich hört, dann sind die auch beide noch, nämlich am 5.11. um 18 bis 21 Uhr der Workshop Progressivere Fantastik und am 19.11. 19 bis 21.30 Uhr gendergerechte Sprache Neopronomen. Ja, aktuell sind noch Plätze frei, wenn ihr Lust habt, dann meldet euch auch, falls ihr das gerade nicht bezahlen könnt, weil aktuell habe ich auch noch Freiplatzbudget. Die sind online über Zoom und Infos findet ihr auf meiner Website. Die verlinken wir auch in den Shownotes. Und als letztes haben wir nochmal einen Hinweis auf die neue Queerwelten. Die haben wir letztes Mal schon erwähnt, dann hat es aber doch noch ein bisschen gedauert, bis sie auch tatsächlich vorbestellbar im Shop gelandet ist und fertig ist. Wir sind gerade in den allerletzten Zügen, also wir lesen gerade noch ein allerletztes Mal die Druckfahne und bevor sie dann an den Verlag geht, um in den Druck zu gelangen. Aber jetzt könnt ihr sie auch auf jeden Fall schon vorbestellen. Auch schon das Cover euch anschauen und wer alles dabei ist, findet ihr im Amrun-Shop. Wir verlinken das auch nochmal.
Wir haben ja den Plan, dass wir alle halbe Jahre hier im Podcast ein Queerwelten live jetzt durchführen. Da haben wir ja das letzte Mal schon unseren quasi ersten Versuch gestartet, der auch echt ganz gut lief und wo alle irgendwie viel Bock hatten. Deswegen werden wir auch diesen Monat wahrscheinlich wieder ein Queerwelten live haben, wo ihr also einen Abend dann live dabei sein könnt, wie wir uns mit den AutorInnen, vielleicht auch dem Coverkünstler und allen unterhalten. Es wird das Ganze aber auch als Aufzeichnung dann vermutlich als Dezemberfolge geben, wenn das alles so hinhaut, wie wir uns das denken.
Wir schicken demnächst die Anfragen raus an die Leute und hoffen, es haben genug Leute Zeit, dass das klappt. Und wenn es klappt, dann findet ihr es auf unseren Social Media Accounts.
Genau, mir ist gerade noch was eingefallen, und zwar ist am 21. November internationaler Vorlesetag. Und da werden wir tatsächlich auch lesen. Es gibt hier in Aachen so eine Initiative von VHS und Stadtbibliothek und die machen so in einem bestimmten Viertel zusammen mit der Händler-Initiative in dem Viertel, machen die so eine Lesungsreihe, wo man halt immer so 25 Minuten und 5 Minuten sind dann quasi zum Wechsel gedacht. In verschiedenen Ladenlokalen lesen verschiedene AutorInnen und dann kann man zwischen den Ladenlokalen wechseln. Da lesen wir in einem Brautmodengeschäft aus die Iceborne Kingdom. Aber ich dachte, ich erwähne es auch mal, weil vielleicht gibt es auch in eurer Stadt irgendwelche Initiativen zum Vorlesetag und dann könnt ihr euch vielleicht auch irgendwelche coolen Dinge reinziehen. Könnt ihr mal schauen.
Bin sehr gespannt auf den Bericht von der Leser aus dem Brautmodengeschäft. Passt ja perfekt irgendwie.
Wenn man schon ein Romanticy-Buch hat, dann kann man auch in einem Brautmodengeschäft lesen, auch wenn in diesem Buch nicht geheiratet wird.
Leider gab es halt keine Seilerei im Viertel.
Nee.
Wir könnten direkt zum Thema übergehen eigentlich, weil...
Ja.
Genau, The Iceborne Kingdom ist euer erstes Romanticy-Buch.
Tatsächlich, ja.
Und wann erscheint es jetzt offiziell? Weil du meinst ja, so Buch Wien ist es ein bisschen verfrüht schon dabei, aber wann erscheint es offiziell?
Ich glaube am 27.
Ja.
November. Oh, den ganz genauen Termin habe ich jetzt gerade irgendwie nicht parat. Es ist entweder der 27. oder der 28. So um den Dreh. Also es ist Ende November. Es ist schön kalt. Es ist ja ein kaltes Buch, ein winteriges Buch.
Genau, das haben wir nun also zum Anlass genommen, dass wir ja, über das Thema Romanticy, was ja auch sowieso gerade irgendwie viel diskutiert wird.
Ich war ja auf dem BuCon und habe ein Panel zusammen mit Katrin Dodenhöft gemacht, die ja jetzt beim Piper Verlag in der Fantasy-Abteilung Lektorin ist und die aber vorher ja mit uns Queerwelten zusammen rausgegeben hat. Da wären wir auch fast vor lauter Diskussionsbedarf zum Thema Romanticy gar nicht zu unseren ganz vielen anderen Themen gekommen bei diesem Panel. Genau, und wir haben gedacht, wir haben ja schon mal ab und zu Genrefolgen auch gemacht mit dem Podcast, dass wir auch da mal eine Genrefolge drüber machen. Ja, ich versuche mich mal an einer Subgenre-Definition, würde ich sagen. So wie ich das sehe, sind das Fantasy-Romane. Meistens Fantasy. Ich glaube, es gibt auch ein bisschen Science-Fiction-Romanticy quasi. Also wir können sagen Fantastik-Romane, aber ich würde sagen, der Schwerpunkt liegt eigentlich doch meistens auf Fantasy-Settings. Also Fantasy mit dem Handlungsschwerpunkt auf Romantik. Jetzt in letzter Zeit viel Diskussionen auch auf Social Media, so nach dem Motto, ich will meine Fantasy zurück und Romantik gehört nicht zur Fantasy. Das, finde ich, ist totaler Quatsch, weil dieses ganze Romantik-Ding und dieses Will They, Won't They und wen shippt man miteinander und so, ist für mich ein ganz maßgeblicher Teil von Fantasy. Also das, finde ich, liegt diesem Genre nochmal stärker inne irgendwie. Es liegt ja generell ganz vielen Genres inne, aber durch diesen Ursprung in Märchen und im Abenteuerroman und in diesen Rittermotiven und so weiter, finde ich eigentlich, dass Romantik gerade in der Fantasy irgendwie immer so ein sehr prägendes Element. Wenn wir so in die absolute Meta-Erzählebene gehen, ne, und gucken uns diese A-Plot-B-Plot-Struktur oder sowas an von einem Roman, dann ist die Romantik bei random anderem Fantasy-Roman, da ist das dann eher der C-Plot. So. Oder vielleicht der B-Plot. Oder so um den Dreh. Trotzdem irgendwie sehr, sehr prägend, dass es gerade so im Nerd-Fandom halt diese ganze wer kommt mit wem zusammen Sache, dass er auch irgendwie sehr stark ist und dass da Fanfiction draus entsteht und Cosplay und so weiter und so fort. Und in der Romanticy ist dieser Romance-Plot aber der A-Plot. Also es ist das Definierende in diesem Buch, wer sich in wen verliebt und was da so rauskommt und passiert. Also es gibt dann natürlich weitere Handlungsstränge. Es gibt also B-Plots und C-Plots und sowas, die sich oft gar nicht so sehr vom breiteren Verständnis von Fantasy unterscheiden. Also oft ist es so, ich finde, das ist so der Unterschied zu der Romance, die in unserer Welt spielt. Es ist oft trotzdem so, dass die Welt gerettet werden muss zum Beispiel. Und wenn man so Mehrteiler hat und die Romanze ist erst der A-Plot, aber dann irgendwann sind sie ja dann halt zusammen und irgendwann, also ich sag mal so, am Ende vom ersten Buch sind sie vielleicht zusammen, in der Mitte vom zweiten Buch hatten sie Sex oder so, ne? Dann ist ja quasi alles gesagt, was über so eine Romanze gesagt werden muss, was ich auch immer so ein bisschen, aber so ist das ja. In der Popkultur ist eigentlich alles gesagt, sobald sie miteinander in der Kiste waren, gibt es über diese Beziehung eigentlich nicht mehr so viel Inhaltsfüllendes zu sagen, auch wenn das in der Realität natürlich anders ist. Und dann ist das Paar so ein Item und dann wird es zum B-Plot, finde ich. Und dann muss ja die Welt gerettet werden. Dann wird das Weltretten oft wieder der A-Plot.
Ja, das kann ich auf jeden Fall, würde ich auch so sagen. Auf dem Auftragsstab hatte ich jetzt irgendwie öfter einfach mal im Korrektorat so zweite oder dritte Teile von Romanticy. Mhm. Und ja, genau. Also oft ist es dann auch so, dann sind sie eigentlich, irgendwie ist klar, dass sie ein Paar sein wollen, dann werden sie aber so voneinander getrennt, durch AntagonistInnen versuchen dann irgendwie sich wiederzufinden. Da ist dann irgendwie der Romance-Teil dann irgendwie eher so auf dieses, oh nein, ich muss nicht nur die Welt retten, ich muss auch noch den Mann, die Frau, die Person meines Herzens retten gleichzeitig.
Und oft kommt dann ja noch jemand Drittes so dazwischen, der auch ganz nett ist, wo man dann so denkt, oh nein.
Nee, tatsächlich nicht.
Also, nee, bei deinen nicht? Nee. Okay.
Nee, aber den, die ich hatte, nicht. Also das war, das, ich glaube, das ist eher vielleicht sowieso in dieser Anbahnungsphase, aber die ich zumindest auf dem Tisch hatte, als sie dann einmal ein Paar sind, dann kommt höchstens so dieses typische, der männliche Bösewicht möchte die Frau irgendwie sexuell missbrauchen oder so.
Oh nein.
Immerhin, ist es dann in dem einen Buch, wo ich dachte, so, oh komm, jetzt bitte nicht noch diese Szene, ist es dann tatsächlich auch nicht passiert.
Ja, okay.
Ich wurde noch kurz vorher abgebogen, aber ja, sowas halt. Aber genau, also da war dann eigentlich, also in diesen zweiten und dritten Teilen, die ich jetzt so hatte, war es dann nicht mehr die Frage, lieben die sich, kommen die zusammen, sondern eher, wie finden sie wieder zueinander und können sie sich gegenseitig retten und die Welt noch dazu.
Ja, ich bin auch der dieser Sache mit dem, und dann kommt ein anderer sehr attraktiver Mann dazwischen. Mhm. Und eventuell findet sie ja ihren anderen Mann nie wieder und dann kann sie ja auch den nehmen. Es ist mir dann auch schon mal begegnet.
Oder auch so in so romantischen Komödien kennt man das ja irgendwie auch, ne?
Mhm.
Diese ganz typischen, die Hauptfigur ist eigentlich schon mit einer anderen Person verlobt und dann trifft sie doch die damals von
dann hat sie ein Auslandssemester
und dann und dieses klassische Love Triangle, ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen weniger geworden vielleicht.
Ja, ne?
Meistens ist es jetzt ja eher so Sachen mit, wir sind eigentlich verfeindet und finden uns trotzdem gut.
Es ist vielleicht auch einfach so, dass die LeserInnen, die ja demografisch gesehen oft 20 bis 30 sind und weiblich, ist die, glaube ich, schon auch viel mit so Klassikern groß geworden sind, wie halt so Tribute von Panem oder so.
Ja, ja, ja.
Und da ist ja schon die Dreiecks-Love-Story noch, oder nicht genau. Love-Story, aber so, ne, das Dreiecks-Angebot ja. noch so relativ stark. Oder auch Twilight und so. Und ja. vielleicht ist es deshalb auch, dass es so ein bisschen abgefrühstückt ist. Weißt du, so, das hatten irgendwie alle, haben das schon mit 15, 16 so viel gelesen, dass es vielleicht sich ein bisschen abgenutzt hat oder so. Dieses Enemies to Lovers ist wohl immer noch irgendwie ein Riesending. Das meinte auch Katrin auf dem Buchhorn-Panel, dass es immer noch sehr, sehr stark wäre.
Also letztendlich funktioniert Romance ja, also Romance-Plots funktionieren ja sehr oft halt darüber, dass es irgendwelche Hindernisse geben muss, warum die Person nicht einfach auf Seite 100 schon zusammen und glücklich sind. So.
Und sich hassen kommt halt sehr gelegen.
Und genau, das war halt lange diese Sache, es gibt zwei Personen und die dritte steht so dazwischen, kann sich nicht für einen von beiden, also es ist ja meistens eine Frau, die zwischen zwei Männern steht, kann sich nicht für einen von beiden entscheiden. Und das ist das Hindernis so ein bisschen und jetzt ist es, glaube ich, so ein bisschen geschiftet zu, es gibt andere äußere Gründe, wie halt irgendwie wir sind verfeindet, wir stehen auf verschiedenen Seiten oder wir, keine Ahnung, ne, konkurrieren um irgendwas oder so.
Ja.
Ja, du hast ja eben schon gesagt, dass es viel diskutiert wird, Romantasy. Also ich finde generell, also wenn man Romance noch mit reinnimmt, die ganze Diskussion immer, wenn wieder eine Buchmesse war oder irgendwie ein großes Buchevent, es ist ja immer hinterher der Take, oh ja, ist total toll, die Leute und gerade die jungen Leute lesen wieder mehr, aber es ist eigentlich auch schlecht, weil es sind irgendwie nur Frauen und sie lesen nur Romance und Romantasy. So.
Wie die, was war es, FAZ gepostet
ich
glaub, hatte?
Die FAZ, ja.
Mit den einer Halle voller Softpornos und so.
Ja.
Über die Buchmesse.
Ja. Das ist natürlich, also so.
Kann
und jetzt
man
ist
raushauen.
Ja, kann man raushauen.
Muss man
und,
nicht.
Und dieser Take, irgendwie, und ich glaube nach der Leipziger Buchmesse dieses Jahr gab es ja auch diesen Take, wo bleibt denn die Literatur für Männer?
Ja.
Weil darüber, genau. Ja.
Das schon wenn, ihr reden, für Männer, wenn ihr lesen ja würdet. Wenn ihr lesen würdet.
Ja. Also, generell finde ich, für Männer, die werden ja auch zu wenig mitgedacht in unserer Kultur. Ganz, und generell gibt es ja gar keine Bücher mit Männern als Hauptfiguren und von Männern geschrieben. Also
kriegen auch keine Buchpreise oder so.
Ja, okay. Sarkasmus Marker hier.
Ja.
Ja. Und jetzt ist es halt so ein bisschen die Sache, dass es irgendwie, finde ich, sehr zwiespältig teilweise ist, weil diese Abwertung von Romance und Romantasy ist halt super scheiße. Aber es gibt schon auch Aspekte daran, die ich schwierig finde. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, worüber wir in der Folge mal reden wollten. Der Podcast ist halt eigentlich auch ein bisschen therapeutisch.
Ja, therapeutisch. Wir packen das alles nach da draußen, wo ihr es nachhören könnt.
Und kommt dann irgendwann dazu, warum jetzt trotzdem ein Romantasy-Buch von euch erscheint.
Nehme ich Romantasy auf dem Buchmarkt auch gerade als zu dominant war? Ja, so. Es ist halt auch nicht so mein Genre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand Romanzen in Büchern schon immer toll, aber ich mag auch andere Dinge an Büchern. Von daher bin ich schon auch immer froh, wenn ich dann feststelle, das und das Buch hat das nicht so als ganz im Fokus, wird aber halt, das ist halt auch schwierig, ne? Es ist von einer Frau. Also wird es als Romantasy vermarktet und dann muss ich erst rausfinden, passt das trotzdem für mich. Es gibt wenig so Abstufungen, wo man dann halt sieht, an wen richtet sich das, was ist so die Zielgruppe. Aber es wäre vielleicht auch einfach zu kompliziert, denn ich glaube, die Leserinnenschaft prägt natürlich, was angeboten wird. Und aktuell ist dieses, aber das ist Romantik und das ist Romantasy und das hat einen Farbschnitt, ist einfach so ein riesen Selling Point. Und deswegen wird es halt gemacht so. Das sehe ich schon irgendwie ein, das war auch Thema auf dem Buchhorn, dass das natürlich irgendwie auch das Genre ist, was gerade so den Buchmarkt rettet. Ich glaube, wir könnten alles dicht machen, wenn das nicht wäre. Das ist halt auch das Ding, ne?
Ja, das ist ja auch immer das, was dann irgendwie immer vor dem Aber erwähnt wird, ne? Also die größtenteils jungen weiblichen Leserinnen retten den Buchmarkt gerade.
Und Männer halt nicht, ne? Aber
genau, aber das, was sie lesen und schreiben, ist ja nur Schrott. So. Also das ist für mich ein völlig misogyner Kacktake.
Ja.
Erstens auch Sachen, die einen großen Fokus auf Romance haben können, ja, sehr gut, sehr spannend, sehr mitreißend sein, tollen Weltenbau haben, tolle Figuren haben. Und B, das trifft ja nicht nur auf Romance zu und Romantasy, dass es vielleicht manchmal so ein bisschen, vorhersehbar ist oder irgendwie immer so ein bisschen schablonhaft, das gilt auch für Krimis zum Beispiel. Ne, für Thriller,
und ich finde auch, was
irgendwelche Arztromane oder so.
Ja. Also, ich finde auch das, was schon die Romance und die Romantasy, glaube ich, ein bisschen stärker geschafft hat. Das muss ich jetzt auch mal zugeben. Ist, glaube ich, dass durch diese Fixierung auf die Erzählperspektive, ist ja meistens dann doch aus einer Perspektive erzählt, ne? So meistens eine weibliche Hauptfigur, oft eine Ich-Perspektive. Und dadurch, dass es halt oft sehr stark auch darum geht, wie geht es dieser Figur? Finde ich das schon auch viel, halt zum Beispiel halt irgendwie so Themen hat wie ne, Depressionen oder auch irgendwie teils ja auch körperliche Behinderungen wie in The Fourth Wing oder sowas. Also dass das schon auch sowas ist, was finde ich in der Romance und Romantik auch irgendwie eine Rolle spielt und vielleicht auch da größere Repräsentation geschaffen hat. Also ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen, wenn in irgendeiner Hinsicht ein Repräsentationsfokus es irgendwie in der Romantik gibt, dann würde ich sagen, liegt er stärker auf solchen Sachen, ne? Also auf körperlichen Behinderungen oder auf ja Neurodiversität oder so.
Ja, und das gilt auch teilweise für die Love Interests. Ich finde, was das da kommt, es sehr darauf an, wie es umgesetzt ist, ob das cool ist oder dann eher so ein bisschen.
Ja, eh. Ja.
Inspiration Porn.
Ja, ja, ja. Okay.
So. Also wörtlich tatsächlich. Also natürlich auch immer gevögelt wird, aber ja. Da habe ich auch oft das Gefühl gehabt, dass. Also aber eher bei Romance tatsächlich, jetzt nicht unbedingt bei Romantasy.
Ja, ich finde einerseits auch echt gut, so dieses, ich mag romantische Plots, hat das Stigma verloren, was Leute selbstbewusst, dass auch auf diesen Messen dann halt das auch total nach außen getragen wird. Und es ist nicht so irgendwie so eine Schmuddelecke, auch wenn die FAZ das gerne so darstellen möchte.
Ja, ja, ja.
Aber es wird halt ganz stark irgendwie einfach auch gezeigt. Dann müssen wir denen keine so Papptaschen geben, damit niemand sieht, was sie gekauft haben oder sowas.
Ich glaube, es hat ja auch bei den Covern und so eine Entwicklung gegeben. Es gab ja schon vor, ich weiß es nicht, 10, 15 Jahren gab es ja auch schon so ganz viel so, gerade so Urban Fantasy oder so historische Fantasy, wo es auch immer sehr darum geht, ging, dass irgendwie die Heldin der Geschichte dann noch mit dem Highlander, dem was auch immer, ne, irgendwie.
Ja, ja.
Also das ist auch so ein Romance-Fokus irgendwie hatte.
Aha.
Und dann hatte dann aber irgendwie ganz lange noch diese Cover.
Ja, diese Nackenbeißer.
Ja, diese Nackenbeißer, die schmachte Frau, die da irgendwie an dem
mit dem wehenden Kleid und der Mann, der irgendwie alle Oberbekleidung verloren hat, mitten im wehenden Wind.
Fand ich auch spannend, weil jetzt sind die Cover ja eigentlich, also meistens sind ja gar keine Personen drauf zu sehen, sondern einfach irgendwie der Titel und ein bisschen Artwork. Aber halt nicht diese typischen, was man so im Kopf hat, glaube ich. Ich glaube, wir kennen alle diese Cover. Also vielleicht ist da auch so ein bisschen die Außenvermarktung so ein bisschen inzwischen anders, dass jetzt nicht sofort klar ist, was steckt denn hinter diesem Titel und diesem Cover-Artwork, wenn man das irgendwo in der U-Bahn liest oder so.
Das stimmt, ja. Man kann also quasi härtesten Smut lesen, aber es ist halt trotzdem irgendwie, sind Blümchen auf dem Buchschnitt. Ja.
Wobei ich sagen muss, also ich vermisse diese Cover auch nicht. Also
Nee.
Also ich fand jetzt nicht so nach dem Motto, damit jetzt irgendwie noch selbstbewusster gezeigt wird, dass man irgendwie Romance und Smut liegt, müssen wir diese Cover zurückholen, das bitte nicht.
Also so ästhetischerweise, ich finde auch, also diese Bücher mit Buchschnitt und so, die sind ja oft auch einfach sehr hübsch. Also ich finde nicht alles davon trifft meinen Geschmack, gerade so Romance. Also Romantasy finde ich schon eher. Romance denke ich oft so, ach ja, so viel Pastell, ich weiß nicht, ich bin einfach kein Pastell-Fan. Aber es gibt ganz viel, also Christian hat jetzt von der Buchmesse dieses The Second Death of Locke mitgebracht. Das ist ein gebundenes Buch mit einer Goldprägung auf dem, wenn man den Umschlag abmacht und dann so sehr opulenten Buchschnitt und sowas. Das ist einfach wahnsinnig hübsch. Also gleichzeitig finde ich, es ist nicht mehr auf den Covern drauf, aber so, es gibt trotzdem noch so einen starken Vermarktungsfokus so auf dieses wenn du dieses Buch bestellst, dann kriegst du, wir haben ja auch gerade so eine Bestellaktion, dass wenn man das bei der Buchhandlung Graf bestellt, bei so einer Signieraktion, dann kriegt man halt drei Artworks dazu. Genau, und das gibt's ja ganz viel, auch teilweise vom Verlag selber, dass es halt so Overlay-Pages gibt, die im Buch drin sind, die dann so halb durchsichtig sind und wo halt was drauf ist und so. Oder dass es halt irgendwie eine beiliegende Karten und sowas gibt. Und ich finde, da ist schon noch total viel so dieses Artwork, so knutschende Heteropaare auf Drachenrücken oder so.
Total.
So von der Bildsprache. Quasi so nach dem Motto, wenn wir es nicht mehr auf dem Cover haben, dann machen wir es aber. Kriegt man trotzdem so.
Und auch wie sie im Buch beschrieben sind, ne? Die sehen jetzt nicht anders aus, als es ist jetzt nicht mehr auf dem Cover, dass der Mann irgendwie
1,85
groß ist und ein riesiges breites Kreuz und ein Sixpack hat, aber im Buch wird es schon so beschrieben, dass es so aussieht. Also hat sich dann vielleicht doch nur das Cover geändert.
Ich glaube schon auch, ja. Und ich finde so andererseits ist es ja auch total, also ich feiere schon auch ein bisschen, dass es jetzt so eine Generation von Leserinnen gibt, die irgendwie halt auch sagen, ich habe Spaß dran, Sex hinzulesen. Weil das hatte ich eigentlich auch immer, aber das hätte ich, glaube ich, nie zugegeben früher. Also, dass ich manchmal auch Bücher einfach weiterlese, auch wenn sie mir nicht sonderlich gefallen, einfach so nach dem Motto, da kommt bestimmt noch eine Sexszene, komm, und dann macht es das wieder wert, meine Lebenszeit. Also Fantasy-Bücher halt, das war immer eine gute Adresse für so Horde Sexszenen.
Das stimmt.
Das ist leider auch immer ein Hort, gleichzeitig immer ein Hort sexualisierter Gewalt war. Darüber haben wir ja schon mal eine Folge gemacht.
Auch die Sexszenen teilweise absurd geschrieben waren, aber manchmal war sie schon noch gut geschrieben.
Wobei, das war auch lustig. Ich bin vor kurzem gefragt worden, perfekte Überleitung über mein eigenes Buch zu sprechen, von einer Freundin, die sagte, hast du jetzt eigentlich so ein Bumsbuch geschrieben? Und ich habe kurz nachgedacht und habe gesagt, ja, wir haben jetzt so ein Bumsbuch geschrieben. Und dann, das fand ich aber auch interessant. Sie meinte, früher habe ich mich dafür immer geschämt, aber ich sage jetzt auch immer ganz offen, ich lese gerade ein Bumsbuch. Also ich finde das gar nicht schlimm. Ich sage das auch immer so in so einer Gruppe und dann gucken mich manche Leute auch echt immer erst schockiert an. Und dann sagt meistens irgendwer nachher so, das lese ich auch voll gerne. Und dann meinte sie, aber wie realistisch sind denn eure Sexszenen? Und dann war ich so, und sie so, also nicht so realistisch. Und ich dachte dann, einerseits sind die natürlich nicht sehr realistisch, weil ich glaube, also sie sind aber realistisch, also ich finde das irgendwie total schwierig zu beantworten, weil wir uns schon immer Mühe geben, dass das keine Sexszenen sind, wo man so denkt, das ist ja jetzt völlig absurd und jetzt, ne, so, dass bei uns auch, also das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, wir schreiben auch immer sehr gerne Sexszenen und haben auch immer, also kriegen auch tatsächlich viel Lob für unsere Sexszenen, das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja, auch einer der Gründe, weshalb wir gedacht haben, jetzt schreiben wir einfach mal ein Buch mit richtig langen, richtig hotten Sexszenen. Und ich finde auch immer wichtig, dass es da drin auch ein bisschen darum geht, dass Sex auch schon mal so failen kann und ne, dass es halt vielleicht mal nicht auf Anhieb alles so funktioniert, wie man so denkt.
Ja, oder auch mal was lustig ist. Oder ja.
Genau, also, Dinge lustig sind. Ich würde auch sagen, es ist wieder teilweise auch wieder sehr lustig in den Sexszenen. Und auch so die Sachen, die einen halt irgendwie vulnerabel machen und sowas. Und gleichzeitig sind, denke ich mir dann aber halt auch so, natürlich sind es Dinge, die auch irgendwie überzeichnet sind. Also, um jetzt ganz kurz auf die Handlung einzugehen. Ich habe ja schon sehr viel Social-Media-Werbung gemacht. Ich weiß nicht, inwieweit ihr damit vertraut seid. Ja, das Buch ist ein Buch über eine Seilerin, die auf Seile steht und in einem abgeschotteten Tal lebt, das von zwei elementar geborenen Brüdern, also das sind zwei Brüder, die jeweils ein Element als Vater haben, so eine Art Elementgeist. Der eine ist der Sohn von Sturm und der andere ist der Sohn von Eis. Die schneiden dieses Tal von der Außenwelt ab. Deswegen ist das Tal gezwungen. Die hatten vorher eigentlich einen florierenden Handel. Das ist ein bisschen an Südspanien im Spätmittelalter angelehnt. Einen florierenden Handel in alle möglichen Bereiche der Welt. Und dieses Tal ist aber halt gezwungen, all seine alten Handwerke wieder zu entdecken, um überhaupt über die Runden zu kommen. Ihr wisst, wir sind da Fantasy-Handwerk-Fans. Diesmal gibt es kein magisches Handwerk, sondern einfach nur, also außer, dass es für Isra, die Protagonistin, sehr magisch ist, diese Seile zu fertigen. Aber es gibt kein magisches Handwerk, sondern es ist einfach wirklich ganz normales Handwerk. Und Isra wird irgendwie als spätpubertierende Seiler-Lehrling und dann später halt Seiler-Gesellin. Und dann denkt sie sich, das einzig Wichtige in ihrem Leben ist, dass sie mal irgendwen heiratet, der auch Seile so toll findet wie sie. Und dann guckt sie sich halt den Seilerei-Sohn, also den Sohn des Seilers aus, der natürlich irgendwann mal die Seilerei übernehmen soll und denkt sich, das wäre doch perfekt. Mit dem einfach so ein Seilerleben leben, warum nicht? Dann lässt sich auch dieses ganze ewiger Winter und so, was diese beiden Brüder machen, halbwegs aushalten. Und das ist kein Spoiler, also es ist ein bisschen ein Spoiler, aber es passiert im ersten Kapitel. Man kann es schon in der Leseprobe lesen. Sie bandelt dann so ein bisschen mit diesem Alvaro an, der Erbe dieser Seilerei ist und möchte ihm so ein bisschen nahelegen, dass er jetzt vielleicht mal so was mit Seilen macht. So, ne? Sie nimmt ihn so mit in den Seilschuppen.
Seil mal aus der Werkstatt ins Schlafzimmer.
Das Ding ist aber halt, dass sie nicht selber Leuten mit einem Seil zu Leibe rücken will, sondern sie möchte, dass ihr selber mit einem Seil, also sie möchte halt gut festgebunden werden, so. Und Alvaro findet das einfach nur total absurd, ist einfach null angeturnt davon und weist sie halt nicht nur zurück, sondern erzählt danach halt dem ganzen Dorf, dass Isra eine kranke, notgeile Schlampe ist, wie es in der letzten Zeile der Leseprobe heißt. Dann ist Isra so verzweifelt, dass sie denkt, naja, die einzigen zwei Männer, die noch nicht davon gehört haben, dass ich angeblich eine kranke, notgeile Schlampe bin, das sind halt die beiden Typen, die unser Dorf die ganze Zeit von der Außenwelt abschneiden. Warum sollte ich denen nicht mal einen Besuch abstatten? Also passend kommt dann halt einer dieser beiden Brüder, der Nettere, der Sturmbruder, der kommt ins Dorf und sagt so, ja, also das Herz meines Bruders wird immer kälter und er braucht jetzt deine Schöne, die ihm das Herz erwärmt und ich nehme eine von euren Töchtern dann mit hoch. Ich werde aber gut auf sie aufpassen und so. Und sie ist halt so, I volunteer! Das ist quasi ihr Kenntnis-Albert, die im Moment, wo sie auf diesen Dorfplatz stürmt und sagt, bloß weg hier. Weil ansonsten kann sie ja nicht weg. Dieses scheiß Dorf voller scheiß DörflerInnen ist ja von der Außenwelt abgetrennt. Und dann denkt sie sich so, aber warum nicht? Komm, hau rein. Einmal ist der Ruf erst ruiniert, ne? Ja, und dann nimmt der Typ sie halt mit hoch auf diese Eisfeste. Und das ist das erste Kapitel. Mehr fasse ich nicht zusammen.
Ja.
Genau. Und das hat schon sehr viel Spaß gemacht, diesen ganzen, also wir hatten halt sehr viele sehr lustige Ideen. Ich glaube, das, also Ich glaube, es ist auch geglückt, dass es irgendwie ein lustiges Buch ist. Also das war zumindest die Pilotlesung auf dem Buchhorn. Da haben die Leute sehr überrascht gelacht. Also so nach dem Motto, ach ja, die Vögte, die wollen auch mal wieder irgendwie Geld verdienen und müssen sich dem Markt anbiedern. Und deswegen haben die mal ein Romantasy-Buch geschrieben. Ich glaube, die waren dann schon überrascht davon, wie das sprachlich so ist und wie das auch vom Humor-Level so ist.
Also ich finde, die Seilerin, die auf Seite steht, eh schon einen großartigen Entwurf.
Aber was daran halt unrealistisch ist, finde ich, ist, also um nochmal darauf zurückzukommen, so, das Unrealistische ist natürlich, dass sie so komplett kompromisslos ist. Ich glaube, niemand, der noch nie Sex hatte, wäre komplett kompromisslos, was dieses, ich will aber, dass das genau so abläuft, das abläuft und zwar mit dem Seil genau so, wie ich das möchte. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon, und auch, dass sie diese ganzen Shibari-Technik-Knoten quasi sich selber ausgedacht hat. Also Shibari ist ja so eine japanische Bondage-Technik. Das ist natürlich auch irgendwie natürlich unrealistisch und dient dann in dem Fall einfach der Geschichte und der Ästhetik und sowas. Das würde ich also auch sagen, das ist halt so dieses, weshalb ich dann so lange gemacht hat, als sie mich das gefragt hat, wie realistisch sind eure Sexszenen, weil ich so dachte, realistischer wäre natürlich, dass sie quasi sagen würde, ach ja, komm, dann machen wir das jetzt erstmal irgendwie, wie der Alvaro das will und dann gucken wir mal. Mhm. Aber so passiert das halt nicht in dem Buch.
Was ja auch wieder gut ist. Ich
finde, man sollte sich auch ein bisschen ein Beispiel an Isra nehmen.
Dass überhaupt die Frau weiß, was sie eigentlich möchte. Da hatten wir ja auch schon mal irgendwie in irgendeiner Folge drüber geredet. Dass nicht der Frau vom Mann erstmal beigebracht werden muss, wo an ihrem Körper was ist. So.
Ja.
Das ist ja wirklich auch so ein schlimmes Trope einfach. Ja. Und vor allem finde ich das schon mal total gut, dass sie irgendwie gleich von Anfang an.
Das war natürlich auch so ein bisschen das, worauf wir halt Bock hatten. Wir hatten irgendwie auch Bock darauf, dass es halt eine kinky Frau ist, die nicht von einem Mann beigebracht werden muss, das und das ist BDSM und ich bring dir das jetzt mal so nahe, ne, dass der erfahrene Mann ist so der die Frau dann so einführt in die Welt des BDSM und sie merkt dann so langsam, dass es ihr irgendwie auch Spaß macht, sondern dass es halt die Frau ist, die das einfordert, die aber gleichzeitig, also sie ist aber trotzdem Sub, möchte halt mit dem Seil gerne gefesselt werden. Hätten wir natürlich auch andersrum schreiben können, aber darauf hatten wir irgendwie am meisten Bock. So ist ja jetzt auch gutes Artwork von Mari bei rumgekommen.
Ja.
Ja, aber letztendlich ist es so ein bisschen, es gibt dafür, glaube ich, kein feststehendes, es gibt ja diese ganzen Trope-Ausdrücke, über die müssen wir eigentlich auch noch reden, dass das auch noch ein Teil von Romantasy ist, diese ganzen Trope-Sachen. Ne? Enemies to Lovers hatten wir eben schon. Und ich glaube, es gibt nicht, Frau ist kinky, Typ ist aber nur so ein Vanilla-Dude, der irgendwie auch dann doch Spaß dran findet. Ich glaube, das gibt's noch nicht, aber das etablieren wir jetzt hiermit.
Braucht doch einen Namen, der mehr catchy ist.
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Lustigerweise war dieses ganze Kink-Ding auch nichts, was der Verlag gerne kommunizieren wollte. Die haben uns stattdessen dann 4 von 5 Spice-Level-Paprika-Chili-Schoten gegeben auf der Verlagswebsite. Ich verstehe das aus einer markttechnischen Sicht, finde aber, dass es jetzt gar nicht so, also es geht halt, also es ist gar nicht so sexzentriert.
Ich glaube, wir müssen ganz kurz diese Sache mit den Chilischoten erklären, weil ich habe neulich mit einer Freundin, irgendwie, die auch sehr viel liest über Bücher geht und sie hätte noch nie davon gehört. Also man kann ja nicht auf TikTok oder Insta oder Facebook sagen, ich habe ein Buch geschrieben, da gibt es viele Sexszenen, weil da wird man irgendwie sofort geshadowbanned und dieses Post nicht mehr irgendwo angezeigt. So, weil das ist ja die Welt, in der wir leben. Und deswegen hat sich halt irgendwie schon seit einer ganzen Weile auf TikTok und Insta und so etabliert, dass man das Wort Sex und sexuell und so weiter nicht mehr ausschreibt. Und dann gab es halt irgendwann, also manchmal wird es halt Sex mit Doppel-G oder so beschrieben. Ja. Ich finde es alles total schlimm und albern und auch irgendwie nur bescheuert, dass es nötig ist. Und auf TikTok, glaube ich, kam es relativ her, hat sich ja nicht irgendwann etabliert, dass man halt statt von sexy oder Sexszenen von Spicy-Szenen redet. Und deswegen ist das inzwischen so ein komplett eigener Buchmarktbegriff, das Spice-Level, wie viel spicy ist es, wie viel Chili-Schoten bekommt das Buch halt. So. Also Chili sind ja auch hot im Sinne von scharf und ja, whatever, da kommt es auf jeden Fall her. Aber wie gesagt, da ich neulich mal ein Gespräch über Bücher hatte, wo das eine Person noch nie gehört hatte, dass was Spice ist und spicy Bücher sind. Deswegen dachte ich, erwähnen wir es nochmal. Und jetzt habt ihr 4 von 5 Chilis, weil es halt so wegen der Kink-Sache.
Ich denke, ja.
Vermutlich, ja.
Ja. Keine Ahnung. Ich finde auch, man kann das immer super schwer so. Also Leute fragen dann immer, aber wie viel Sexszenen habt ihr denn? So. Und das sind halt nur 3. Oh nein, das sind zu wenige. Aber es geht halt einfach, es geht halt viel um so Themen wie sexuelle Selbstbestimmung und ne, die Freiheit, die Person zu sein, die man sein möchte, auch in sexueller Hinsicht. Und es gibt auch viel so ein bisschen leicht angespeiste so Rückblenden, wo sie sich selber mit dem Seil ausprobiert und so. Also das finde ich, also weiß ich nicht, Spice so auf dieses, wie oft wird gevögelt? zu reduzieren, ja, finde ich auch schwierig. Aber gut. Ja, genau. Und dieses Ganze, man nennt es Speise, man schreibt Sex mit Doppel-G und S. Das werdet ihr mich niemals tun sehen. Ich schreibe auch Sex mit X auf Instagram und ich weiß nicht, ob diese Posts irgendwie geschehen. Und meine Posts haben sowieso nicht unfassbar viele Likes. Und ich merke keinen Unterschied, ob ich in einem Post Sex schreibe oder nicht. Also, weil es kommt ja nicht in jedem Post Sex vor, aber die Posts haben ungefähr die gleichen View-Zahlen. Also von daher. Ich möchte nicht sagen, dass das gar nicht stimmt und dass es nicht irgendwie gefiltert wird oder so, aber in dem Level, in dem ich mich bewege, wo ich nachher irgendwie 25 Likes habe oder so, da macht es auf jeden Fall noch keinen Unterschied.
Es ist halt auch einfach, weiß ich nicht. Also genau, wir lassen uns jetzt hier vom Meta-Algorithmus vorschreiben, wie wir reden und über Sexualität sprechen. Das ist einfach nur bescheuert. Aber ich meine, wie gesagt, ich verstehe es, wenn man darauf angewiesen ist, dass man irgendwie möglichst viele Klickzahlen bekommt, aber es ist, wenn man so mal genauer drüber nachdenkt, schon sehr uncool, ne?
Ja, generell finde ich, ist bei diesem ganzen Romantasy-Diskurs sehr viel so präskriptiv, also so ein bisschen so vorschreibend, wie Dinge zu funktionieren haben. Das ist auch eigentlich einer meiner größten Kritikpunkte an dem Ganzen, an der ganzen Nummer, ist halt, dass der Mainstream der Romantasy halt, ja klar, Heteroromanzen sind, ne? Aber auch innerhalb der Heteroromanzen finde ich, dass es immer sehr festgeschriebene Normen gibt, wie Dinge funktionieren müssen. Ne? Also du hast es schon eben erzählt, dass die Typen ja ganz oft halt 6 feet tall, dann immer dunkle Haare, steinhartes Sixpack, generell steinhart. Die müssen immer steinhart sein, wo ich so denke, wie ungemütlich könnte es sein, also wie ungemütlich ist es, mit jemandem zusammen zu sein, der steinhart ist? Also excuse me. Aber gut, wir haben was über jemanden geschrieben, der eiskalt ist, also egal. Und dann bei expliziten Sexszenen kommt dann natürlich auch noch der Riesenpenis dazu. Das ist ja auch dann ganz oft. Ich würde da schon sagen, the straights are not okay. Also das ist immer so dieses, der körperlich dominante Mann, die kleine, tiny Frau, die umwehbar ist von dem geringsten Luftzug, aber natürlich total die geile Kämpferin, wenn es um Szenen geht, in denen sie stark sein soll, aber auch total unterlegen, wenn es um Szenen geht, in denen der Mann sie retten soll. So. Oder in der er sie an die Wand pinnen soll und sie soll sich dann nicht mehr regen können. Dann.
Und es ist so oft, also wirklich auch so, dass ich, wenn ich das irgendwie mal, wie gesagt, oft halt irgendwie auch etwas sagen, ich beruflich lese, so oft diese Beschreibung, ne, er hält sie irgendwie fest, weil sie wegrennen möchte und dann wird beschrieben, ja, dieser Griff war wie eine Eisenklammer und sie konnte es nicht wehren. Und
Stahlhart, steinhart.
Und dann ganz oft so dieses, ja, und wenn er wollte, dann könnte er mich jetzt auch einfach irgendwie umbringen, erwürgen, sonst irgendwas. Und, ja, aber dann wird es so beschrieben, als wäre das irgendwie hot.
Ja.
Nicht bedrohlich.
Ja.
Und das ist halt so, was? Irgendwie. Also ich meine, klar, es kann natürlich in der richtigen Situation hot sein. Gerade mit dem BDSM-Thema oder so. Also aus Subperspektive ist es natürlich irgendwie womöglich hot, wenn man dann tatsächlich gerade nicht wegkommt, wenn man das ja möchte. Aber in einem normalen irgendwie, man diskutiert etwas erhitzter, die Frau will sich wegdrehen und der Typ hält sie irgendwie fest und sie merkt, sie kommt da überhaupt nicht weg.
Mhm.
Dann ist mein erster Gedanke nicht, das ist hot, sondern, oh mein Gott, wie gefährlich. Hoffentlich passiert ihr nichts. So, ja.
Und ich finde diese ganzen Dark-Romance-Motive, die sind ja jetzt, also ich dachte eine Zeit lang, okay, es gibt diese Dark-Romance mit dem sexy Mafiosi, der dich entführt und der dich dann 365 Tage lang zum Sex zwingt oder sowas. Oder dem Chef, der dich sein Baby austragen lässt und sowas. Das gibt es in der Romance, aber das gibt es nicht so stark in der Romantasy, weil da muss es ja doch irgendwie, ne, da wird doch zu viel auf Drachen geritten und die Welt gerettet und so für solche Sachen. Aber das ist ja jetzt leider ziemlich im Romantasy Mainstream gerade angekommen. Das ist jetzt, keine Ahnung, Bücher halt so, ich denke auch teils künstlich zu so einem Riesenbestseller aufgeblasen werden und dann werden da drin Frauen vom männlichen Love Interest vergewaltigt und zur Schwangerschaft gezwungen und sowas. Und das finde ich als so obskure Fantasie, also finde ich, Leute haben halt obskure Fantasien und die sind meiner Erfahrung nach auch unterschiedlich so. Und deswegen finde ich es, glaube ich, besonders interessant, weil ich finde, obskure Fantasien leben eigentlich davon, dass sie halt vielfältig sind und Leute auf super unterschiedliche Sachen stehen. Zum Beispiel diese Geschichte, es gibt so einen Instagram-Account, ich lese furchtbare Romance-Bücher, damit ihr sie nicht lesen müsst. Und da ist zum Beispiel ein so ein Romance-Buch, dass die Erde penisförmig ist und sich jetzt verändert, Hitze, keine Ahnung was, weil die Welt ewig nicht gevögelt hat. Und dann muss eine Frau von der NASA auf Planeten vergrößert werden, damit sie endlich Sex mit dem Mann haben kann, der die Erde als Penis hat.
Okay.
Und dann denke ich mir so, Das ist eine sehr obskure Fantasie, aber ich kann akzeptieren, dass Leute diese Fantasie haben, weißt du?
Ja.
Die ist halt nicht Mainstream.
Habe ich jetzt auch noch nicht von gehört, aber okay. Ja.
Das ist halt keine Mainstream-Fantasie, aber ich akzeptiere, dass es Nischen gibt, in die vielleicht nicht jeder rein will. Ich finde aber, es ist durchaus vergleichbar, also nein, ich finde es nicht vergleichbar, ich finde es, das ist ja consensual Sex, aber ich wünschte, dass dieses ganze, ich nehme dich als Gefangene und schwängere dich unfreiwillig, dass das genauso nischig ist, wie einen Planeten zu vögeln. Aber aus irgendeinem Grund ist es das nicht, sondern es gab auf der Buchmesse einen riesigen Container auf diesem Innenhof der Buchmesse, wo man sich anstellen konnte. Und da standen auch super viele Leute an durch diesen ganzen Innenhof. Das war die Riesenattraktion. Und man konnte sich in diesem Container einschließen lassen. Ich weiß nicht genau, was da drin passierte. Ich kenne niemanden, der reingegangen ist. Aber es ist schon allein so, also es war von diesem Buch Alchemist, ja, dieser Malfoy, Hermine, Fanfiction. Und offensichtlich geht es da drin darum, dass eine Frau halt ganz auf engem Raum irgendwie so eingeschlossen ist und sowas. Und das kann man dann da halt so nacherleben. So.
Toll. Das ist sehr erstrebenswert. Das ist ungefähr so auf dem Level, wo man irgendwie bei einem neuen Buch von 40 eine Nacht in der Psychiatrie gewinnen konnte. Das ist ungefähr dasselbe Level an der shittiesten Vermarktung ever, die einfach nur, merkt ihr eigentlich noch was?
Ja. Der Fokus irritiert mich. Das so Vergewaltigungsfantasien so, hey, das ist jetzt, ihr müsst das jetzt alle lesen. Das sind tolle Vergewaltigungsfantasien. Wo ich so denke, klar, Vergewaltigungsfantasien existieren, aber sie sind irgendwie was, dem man sich vielleicht anders als so, das müsst ihr jetzt alle toll finden, nähern sollte.
Das ist ja dann auch innerhalb dieser sich anbahnenden Beziehung, die dann ja auch eine romantische Beziehung wird. Und wie gesagt, das ist halt irgendwie das, was ich an dem ganzen Romance und Romantasy-Sachen irgendwie so problematisch finde, ist, dass es ganz viel toxisches männliches Verhalten, Kontrollverwalten, Gewalt in der Beziehung, sexualisierte Gewalt.
Auch so dieses, er nimmt Rache für sie.
Ja. Alles so diese super toxischen, schlimmen Sachen nimmt und auf ein Level von, dass es aber romantisch gibt. Und wie gesagt, es geht mir jetzt nicht darum, dass es jemand als sexuelle Fantasie hat. Das ist völlig legitim und irgendwie, da gibt es ja auch schon seit, keine Ahnung, mutig seit es das Internet gibt, irgendwie auch gerade im Fanfiction und Online-Geschichtenbereich irgendwie einfach viel in die Richtung. Und das ist ja dann auch total in Ordnung. Aber ich verstehe nicht, warum man es vermischen muss mit, das ist dann eine romantische Beziehung und so soll eine heteroromantische Beziehung dann irgendwie auch sein.
Und mich bedrückt das vor allen Dingen angesichts des global aufstrebenden Faschismus. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also weil ich meine, es gibt globale Bestrebungen, Frauen wieder genau zu dem zu machen. Und wir romantisieren das jetzt. Also I can't, wirklich. Das ist, also ich habe da echt also zwei sehr widerstreitende Seelen zu diesem Thema in meiner, also zu diesem ganzen Thema. Sollen Leute doch lesen, was sie wollen und alles an Fantasie ist irgendwie legitim. Und gleichzeitig so dieses, wir sollen jetzt alle dieselbe Fantasie haben und die ist genau das, was die Faschisten mit uns machen wollen. Fühle ich mich sehr unwohl mit. Könnte ich nochmal den Mann sehen, der die Erde als Penis hat.
Ja, total. Also total. Zumal es ein absolutes Hetero-Ding ist. Ich habe noch nie eine queere Romance gelesen, die in Ansatzweise irgendwie diese toxischen Rollenbilder reingeht. Also es hat ganz offensichtlich nicht irgendwie was mit sexuellen Fantasien irgendwie zu tun, weil da ist es nämlich nicht so. Also ich meine, klar, ich habe auch irgendwo habe ich mal Instagram-Werbung gesehen für queere consensual dark romance, also auch mit diesem Mafia-Thema, aber halt mit zwei Frauen und dann halt mit consensual so, was auch immer genau da, ich habe es ja nicht gelesen, aber zumindest das dachte ich ja so, ja okay, wenn es so gemacht ist, dann ist es halt für mich okayer irgendwie.
Aber da kam ja schon auch das böse Wort mit C vor, also Consent.
Ja, ne? Genau. So. und ich weiß nicht, also ne, wenn es einfach nur um sexuelle Fantasien gehen würde, dann wäre es halt ja nicht so inhärent mit diesem hetero Mann-Frau-Ding.
Ich glaube, das hat auch eine historische Komponente, weil ja so diese ganzen Consent-Regeln eigentlich in queeren Kontexten entstanden sind. Also das habe ich vor kurzem nochmal gelesen, ne? So in den BDSM-Kontexten der 50er, 60er Jahre, die sehr queer waren, wo diese ganzen Sachen mit Safe Words und mit Regeln und so entstanden sind. Das heißt, vielleicht ist es gar nicht möglich, eine queere Romanze zu schreiben, die das so eklatant missachtet irgendwie. Ja, ich finde auch, dass Heteros es verdient hätten, ich würde mich freuen für Heteros, wenn man ihre Love-Stories stärker queeren würde in dieser Hinsicht. Wenn da mehr Diversität drin ist. Ich meine damit nicht, die sind beide bisexuell, aber haben halt eine Mann-Frau-Beziehung. Also das ist auch fein, weil ich glaube, auch das würde schon dazu führen, dass sie viel weniger toxisch sind. Aber ich meine damit explizit so dieses Rollen in einer Beziehung sollten ausgehandelt werden. Es sollte nicht immer alles total selbstverständlich sein, was die männliche Rolle und was die weibliche Rolle in einer Mann-Frau-Beziehung ist. Also ich weiß nicht, warum wir da wieder hingehen, dass wir das offensichtlich gut finden, dass es dieses Playbook gibt und dass es ein One-Size-Fits-All, alle Frauen, alle Männer so Ding, warum wir nicht stärker Romane schreiben, Geschichten schreiben, in denen es viel stärker in die Aushandlung geht, was bereitet mir Lust, worauf fahre ich ab, wo haben wir vielleicht auch Unterschiede? Ich finde, das ist auch total krass. Mhm. So dieses, die stehen immer beide auf exakt dasselbe und das ist auch eigentlich immer genau der gleiche langweilige Sex. Also da gibt es halt ganz wenig so dieses, mit diesem ganzen Penis in Vagina-Ding, ich kann gar nicht so viel damit anfangen oder ich hätte jetzt gerne das und das. Aber das mag ich vielleicht nicht und da müssen wir uns damit irgendwie auseinandersetzen, dass wir da verschiedene Vorstellungen haben. Um sowas geht es ja auch nie.
Nee, und auch nie um irgendwie Körper, die anders aussehen als halt schlanke, schöne Frau und Typ, der irgendwie Kopf größer ist mit dem Sixpack und den riesigen muskulösen Oberarmen und so. Also auch Körperbilder technisch und so irgendwie.
Und natürlich, also hier nochmal kurz der Disclaimer, wir wissen natürlich, dass es das auch gibt. Ja, wir reden jetzt hier so im Only Assist, die sind Absolutes. Genau. Es gibt natürlich Romantasy mit, weiß ich nicht, mit dicken ProtagonistInnen und wir haben eben auch schon gesagt, mit Neurodiversen und vielleicht behinderten ProtagonistInnen und sowas. Aber so der große Mainstream lässt halt gerade, finde ich, bei den Männern super wenig Körperbildvarianz zu und super wenig auch so Vulnerabilität.
Bei Romance-Sachen, die ich halt irgendwie gelesen habe, war es jetzt schon halt mal so, das ist auch einfach dieses, er ist sehr nett und fürsorglich. Aber der Sex, der gehabt wird, ist trotzdem gleich. Immer dieselbe Abfolge, erst küssen sie sich, dann haben sie irgendwie, fummeln sie ein bisschen rum oder haben sie irgendwie,
einen Handjob
oder so oder Oralsex und dann am Ende, gipfelt es in die Penis- und Vagina-Sexszene, wo sie dann auch meistens doch gleichzeitig zum Orgasmus kommen, weil das ist natürlich auf jeden Fall beim ersten Mal immer passiert.
Mhm.
So. Und auch da ist es aber nicht so, dass da mal irgendwas, genau, wie du schon sagst, das vorhin, ne, dass da mal was schief geht, dass da mal was unklar ist, dass da mal vielleicht was lustig ist oder absurd ist oder irgendwie einfach, keine Ahnung, ne? Es ist immer toll und super. Und ich meine, ich verstehe auch, wenn Leute es irgendwie vor allem lesen, um ihre Fantasie irgendwie so ein bisschen zu erfüllen, dass es jetzt auch irgendwie schon so sein sollte, dass es dann jetzt nicht dreimal dran scheitert, weil der Hund ins Schlafzimmer kommt.
Das verstehe ich. Hey, es ist Slow Burn. Es scheitert dreimal dran, dass der Hund ins Schlafzimmer kommt.
Genau. Also da will ich jetzt auch gar nichts gegen sagen, aber es ist einfach sehr wenig Varianz irgendwie drin. Ne?
No.
Wenn es sich dann halt noch von dem rein sexuellen auf die Beziehungsebene so verlagert, dass dieses Dominanzgehabe und körperliche Überlegenheit und teilweise irgendwie, ne, was weiß ich, Überwachungs-, sonst was Verhalten, dann irgendwie gipfelt in, ja, aber das ist alles romantisch, weil er möchte mich beschützen und so. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, Leute, solange halt irgendwie unfassbar viele Frauen irgendwie vor ihren gewalttätigen Partnern fliehen müssen, die genau das mit ihnen machen und solange irgendwie jeden zweiten oder dritten Tag ein Mann seine Frau oder Ex-Frau umbringt, mit genau solcher Begründung, sie gehört mir und niemand anders darf sie haben und wenn doch, dann bringe ich sie lieber um. Dann kann ich das nicht irgendeiner Weise romantisch finden oder kann ich das auch nicht total toll finden, wenn man irgendwie 16-Jährigen so ein Buch hinlegt und sagt, das ist das, wie eine Beziehung funktionieren sollte. Also ist einfach nur scheiße. So. Was, wenn es nur das gibt.
Wenn es halt so präskriptiv ist. Ne? Das ist einfach krass. Und zum Thema Queerness finde ich auch, das ist eins meiner Pet-Peeves ein bisschen. Das ist, um nochmal dein Avery Alder-Text aus Roll Inclusive zu zitieren, deine Übersetzung, wenn da einfach nur ein Schuler drauf gepappt ist. Ja, also, dass das Queerness dann im Roman ist, wenn es halt der beste Freund, die beste Freundin ist, dass nicht-binäre Person mal durchs Bild läuft oder so. Und dann ist das auch alles in den Romanen oft immer komplett akzeptiert, was ja schön ist, so, ne? Aber es erstreckt sich überhaupt nicht in den Weltenbau. Also wir haben ja dann oft einen fantastischen Weltenbau. Also ich habe vor kurzem zum Beispiel so ein Buch gelesen, das sollte eine Adaption von Legally Blonde sein, aber in so einer Mittelalter-Feen-Romantasy-Welt spielen. Es war aber leider überhaupt nicht lustig. Ich dachte, es wäre vielleicht lustig, aber es nahm sich irgendwie sehr, sehr ernst. Es hat mir nicht gefallen. Ja. Da gab es halt auch ganz, also die Protagonistin war bisexuell, hatte auch schon eine weibliche Freundin gehabt, hatte eine nicht-binäre ja, Freundin in der Freundesgruppe so, die auch eine Love Story hatte. Das war auch alles so nicht schlecht umgesetzt, aber gleichzeitig war der Weltenbau halt so, dass der total auf diesem wer heiratet wen und zeugt mit wem Nachkommen basiert. Du bist die Prinzessin, du heiratest dann irgendwann mal einen Prinzen aus einem anderen Königreich, wo ich dann so denke, wie kann Queerness total akzeptiert sein? Einerseits. Und andererseits geht es darum, in welches Königshaus du einheiratest und mit wem du Nachkommen zeugst. Also das braucht eine Erklärung für mich. Weil dann kann ich nicht fressen, dass das total akzeptiert ist. I'm not buying into it.
Nee, voll. Das ist aber auch, Avery Alder nochmal zu zitieren. Sie wurde irgendwann mal auf damals noch Twitter gefragt, was in ihrer Meinung nach gute genderneutrale Begriffe für King und Queen wären, also König und Königin. Und sie hat gemeint, das kann man gar nicht sagen, weil König und Königin Begriffe sind, die so sehr auf heteronormativen, patriarchalen Strukturen beruhen und diesem, ne, der Thron wird vererbt, denken. Das geht irgendwie gar nicht, dass einfach irgendwie...
Das geht ja so weit, dass ein polnischer König mal seine Tochter zum König erklärt hat danach, ne? Also als Nachfolgerin.
Ja, ja.
Und nicht zur Königin, weil die Königin ist nur die Gattin vom König und er wollte, dass seine Tochter König wird. Ja, sehr, sehr bezeichnend, ja.
Ja, aber du hast auf jeden Fall total recht, wenn man irgendwie sagt, es ist eine Welt, wo es queere Menschen gibt und auch gerade die Protagonistin queere Freundinnen hat, dann ist es schon seltsam, dass da gar nichts von aus deren Leben und deren vielleicht Wissen über das Aushandeln von Beziehungsrollen und Sachen, Sexualität und so irgendwie rüberschwappt zu denen.
Das wär's mal.
Ja, also
queere Menschen, die deshalb komplett akzeptiert sind, weil queere Kultur Teil der Mainstream-Kultur ist.
Ja, ja, voll. Ja. Ich glaube, wir können noch 5 Folgen zu diesen ganzen Aspekten machen, aber das war jetzt so ungefähr so ein bisschen mein, oder unser, das, was Romance und Romantasy angeht, so 2 Seelen, in unserer Brust. Ja. Weil es sehr gute Aspekte hat, aber auch teilweise mit dem Fokus auf heteronormative Mann-Frau-Beziehung schon auch problematische Sachen hat und von daher würde es natürlich einfach toll sein, wenn das mehr aufgebrochen wird und Romantasy halt auch ganz, ganz viele andere Fantasien und ganz, ganz viele andere Beziehungen und so auch im Mann-Frau-Bereich abbilden würde.
Wo ich auch super so zwiegespalten bin, ist, da haben wir ja eben schon mal ganz kurz drüber geredet, ist so diese Reduktion auf Tropes, ne? Also da ist ja dieses Enemies to Lovers oder There Was Only One Bad oder, ne, ihr kennt das, wir haben mal eine Fanfiction-Folge gemacht, wenn nicht, geht zurück und hört die Fanfiction-Folge, sie ist sehr gut. Und ich fand das anfangs irgendwie auch total nice, dass man so gewisse Dinge einfach irgendwie, dass sich das so ein bisschen etabliert hat und dass es Teil von so einem Jargon geworden ist und dass Leute auch irgendwie so, sagen können, das gefällt mir irgendwie total gut. Sehe aber auch gleichzeitig, dass man irgendwie teilweise echt wenig über den Inhalt mittlerweile irgendwie erfährt und es halt ganz stark auf die Tropes so reduziert ist und auch, dass die Nachfrage nach den Büchern immer ganz oft halt an Tropes hängt, ne? So dieses, da muss aber jetzt schon ordentlich Enemies to Lovers drin sein, sonst lese ich das nicht oder so. Also da ist es auch so ein bisschen so, dass ich denke, wir haben ja zum Beispiel bei Queerwelten auch sowohl Inhaltshinweise als auch Tags und die Tags sind ja meistens auch so ein bisschen so, das Positive, worauf man sich so in der Geschichte freuen kann. Das heißt, so grundsätzlich finde ich es schon gut und stehe da dahinter, sehe aber auch da, dass es so quasi normativ auf so 5, 6, 7 Tropes runtergebrochen wird und die, auch die sind dann wiederum so, wenn das nicht da drin ist, dann bin ich raus. Fasse ich das gar nicht erst an, so. Auch das finde ich so ein bisschen, hat immer irgendwie alles Positives und Negatives. Weil einerseits finde ich es cool, aber andererseits finde ich es ein bisschen overused und ein bisschen zu präskriptiv einfach.
Welche Geschichte möchte ich erzählen, sondern einfach nur welche 5 Tropes?
Ja.
Ich glaube, es gab es nicht irgendwie neulich sogar eine Ausschreibung, wo man einfach sich 2 Tropes aussuchen sollte und dazu
Sicherheit. Ich glaub, nicht nur eine.
Pitch einreichen oder so. Das finde ich dann schon so ein bisschen, weiß ich nicht.
Tatsächlich unser Panel auf der Buch Wien, da sind wir mit einer anderen Autorin, wo ich jetzt schmählicherweise vergessen habe. Ich habe mich noch gar nicht so richtig vorbereitet. Erstmal kommt diese Lesereise da mit Berlin und so und danach werde ich mich auf die Buch Wien vernünftig vorbereiten. Wir reden auf diesem Bühnenpanel tatsächlich über das Trope Forced Proximity. Das ist tatsächlich ein Trope-fixiertes Bühnenpanel.
Aha, okay. Das ist auch schon witzig.
Genau, ich dachte auch erst, eigentlich ist bei uns gar nicht genug Forced Proximity drin, so. Weil sie halt zumindest aus dieser Eisfeste halt einfach jederzeit gehen könnte. Also das wird ja auch immer wieder kommuniziert so. Es zwingt dich niemand hier zu bleiben. Dann gibt's mal einmal so eine Szene, wo sie in so einer Eishöhle halt irgendwie gefangen sind. Aber es ist so ein Kapitel. Und dann dachte ich so, das reicht für das Panel. Und dann sagte mir jemand, aber die steht doch auf Fesseln. Stimmt ja auch. Was natürlich auch irgendwo Forced Proximity ist. Und deswegen, glaube ich, können wir mehr dazu sagen.
Ich habe gerade auch gedacht, sie sind ja auch in diesem Tal.
Genau, sie sind auch in einem Tal eingeschlossen. Also, das ist schon ein etwas größeres Tal, aber...
nur weil sie aus der Feste noch raus kann, ja, kann sie ja nicht ja, einfach ja. ans andere.
Ich hatte das sehr, Welt, sehr so eng im Sinne ja. von, wir sind zusammen in einem Kleiderschrank, im Kleiderschrank ja. eines Teemagnaten, wie es in Teespione heißt. Ja. Wir sind im Kleiderschrank eines Teemagnaten gefangen und kommt raus oder sowas. Ja. ja, so hatte ich das ursprünglich interpretiert, aber man lässt sich das, also auch die Tropes lassen natürlich noch eine viel größere Bandbreite zu.
Ja, ja, genau. Das hat immer, ich finde es auch, also teilweise einen netten Service für Lesende. Mhm. Ja, wenn man halt irgendwas jetzt gar nicht haben will, dann kann man das vermeiden. Oder es gibt ja auch manchmal so diese He Falls First oder irgendwie...
She Falls Harder.
Irgendwie, ja, irgendwie sowas. Also dann kann man sich auch so ein bisschen, wenn man gerade auf sowas Lust hat, dann kann man sich das ja auch gezielt aussuchen. Also aus diesem Gesichtspunkt finde ich es schon auch ganz gut. Aber ich würde schon manchmal auch gerne ein bisschen mehr, also wissen, was ist denn das für eine Geschichte? Warum habt ihr die geschrieben? Was sind die wichtigen Themen darin? Und also so ganz altmodisch, was ist?
Worum geht's?
Ja, ja. So, also jetzt gar nicht unbedingt, worum geht's, was der Plot angeht. Ich lese ja auch nie Klappentexte.
Stimmt.
Weil ich eigentlich gar nicht über den Plotfall wissen will, aber einfach so dieses, ne, also ne, wie du jetzt zum Beispiel sagst, so, wir wollen eine Geschichte, wo die Frau schon weiß, was sie sexuell möchte und das von nicht vom Mann ist, irgendwie ihr erklärt werden muss. Also das ist zum Beispiel einfach so ein, das ist halt was, wo ich denke, ah ja, das ist total interessant. Aus dieser Ecke kommt ihr, okay, das würde ich gerne lesen. So, das interessiert mich jetzt viel mehr als da steht irgendwie Enemies to Lovers Forced Proximity. Gibt es noch mehr Sachen, die du schon verraten möchtest, die ihr euch überlegt habt, die ein bisschen anders funktionieren als...
Ja, ich möchte auch gar nicht unbedingt sagen, es funktioniert anders, weil ich selber mich irgendwie auch immer wieder bei diesem ertappe, das finde ich schlecht, also mache ich das jetzt besser. Und das finde ich so ein bisschen, also ne, so ich mache mir selber immer so ein bisschen Vorwürfe, wenn ich so denke, ich komme jetzt in dieses Genre, von dem ich keine Ahnung habe, und erkläre denen mal, wie das geht. Von daher, ich glaube, es gab einfach, wir haben uns einfach gefragt, weil wir haben ja auch schon viele Liebesgeschichten so geschrieben, ja, halt nicht als A-Plot, haben uns irgendwie so gefragt, was für eine Liebesgeschichte fänden wir irgendwie noch interessant und haben die noch nicht oft gelesen und auch noch nicht so oft selber geschrieben so. Mhm. Und was ich selber auch interessant fand, und ich glaube, da sind wir sicherlich nicht die Einzigen, ich finde um dieses Thema, du bist eine Schlampe, wenn du denkst, dass du sexuell selbstbestimmt sein kannst. Auch das gibt es tatsächlich auch in der Romantasy häufiger. Also, dass wenn die Frauen entdecken, dass sie jetzt durch den Mann meistens entdecken, dass sie jetzt sexuell selbstbestimmt sein können, dann ist es auch oft so, dass sie halt realisieren müssen, dass sie dafür halt quasi gesellschaftlich so als Schlampe angesehen werden. Dass sie dann aber sagen, naja, das ist mir jetzt aber wert. Also, weil ich habe jetzt meine eigene Identität darüber gefunden und finde es schon auch gut, so ja, sexy zu sein und sowas halt. Und ich finde so dieses, was wird gesellschaftlich als, so als rein und unberührt und was als schlampig angesehen und sowas, da hatten wir wenig Lust, so ganz eins zu eins unsere eigene Welt abzubilden, weil die einfach auch so langweilig und overplayed ist. Und ich einfach dieses ganze, also weißt du, unsere Welt ist einfach so schlimm. Dass ich irgendwie dachte, auch das muss ja irgendwie eine schlimme Situation für die Protagonisten sein. Die muss aber ein bisschen anders funktionieren so.
Ja.
Und deswegen haben wir uns ein bisschen ein anderes Slut-Shaming-Worldbuilding ausgedacht, als es in der Realität ist. Du hast aber ja auch geholfen, tatsächlich. Denn ich hatte erst Dinge, die es noch...
Die Diskussion, ja.
Genau, die es noch stärker verfremdet hätten von dem, was wir in der realen Welt haben. Die aber auch eigene nochmal Fallstricke geboten hätten, wo wir dann im Gespräch drauf gekommen sind, dass wir in diese Richtung eigentlich gar nicht abbiegen wollen. Wir wollen es aber auch nicht implizieren, also haben wir das Ganze wieder ein bisschen so zurückgerollt und dann hattest du eine coole Idee und dann haben wir das irgendwie eingebaut, dass es noch so eine leicht religiöse Komponente hat, die aber anders ist als in unserer Welt und so. Und ich bin damit jetzt so letztendlich, finde ich es cool jetzt. Ich bin jetzt damit sehr glücklich so mit dem Slut-Shaming-Weltenbau.
Ja.
Weil wir haben überlegt, was wäre, wenn die Definition von Jungfräulichkeit eine andere ist. Also es ist nicht, dein Hymen muss durchstoßen worden sein beim ersten Penis in Vagina-Sex. Das ist in dieser Welt nicht die Definition von Jungfräulichkeit, sondern Jungfräulichkeit hängt mit dem Orgasmus zusammen.
Ja, das ist sehr cool. Da bin ich schon sehr gespannt.
Ja.
Ich habe mich noch, also du hast doch neulich auf Social Media was dazu gepostet, hatte ich mich an die Diskussion noch einmal erinnert, die wir hatten dazu. Ja, cool.
Und generell bist du ja tatsächlich an der Entstehungsgeschichte dieses Romans nicht unbeteiligt gewesen.
Genau, also jetzt erzählen wir vielleicht noch mal ganz kurz die Geschichte.
Die Die Geschichte, genau.
Die Geschichte von, sie beginnt, ich weiß nicht, 2012 oder so, ich weiß schon gar nicht mehr. Also, wir haben es ja schon mal ganz kurz beim Erwähnen von diverser Patreon-Inhalte.
Ja, genau.
Die wir auch im Thema, vom Thema übrigens mal wieder vergessen haben. Naja, egal.
Die Auflösung ist, auch da gab es eine weitere DSA-Kurzgeschichte im Patreon. Also, genau, ich kann es jetzt nachholen.
Genau, so Judith und ich haben uns ja tatsächlich über das schwarze Auge kennengelernt. Und da halt hauptsächlich über Nandurion, diese DSA-News-Rezensions- und Spielhilfen-Plattform, wo ich ein paar Jahre lang mitgearbeitet habe. Und ich hatte dann irgendwann tatsächlich die Idee, ich würde ja eigentlich auch gerne mal wieder irgendwie mehr so Geschichten schreiben, und hatte dann halt die Idee, wir könnten ja auf Nandurion immer mal in unregelmäßigen Abständen eine kleine Kurzgeschichtensammlung mit so 5-6 Geschichten in der Welt von DSA veröffentlicht.
Mhm.
Im Dezember gab es immer einen Adventskalender, wo jeden Tag was erschienen ist. Das war also, Leute, irgendwie so
crazy. Ja.
Das war
unser Jahreshighlight.
Ja, es war auch, aber daran zu arbeiten war.
Das glaube ich. Wir haben uns ja so immer nur mit so einzelnen Sachen ab und zu mal beteiligt. Der Bartspielhilfe zum Beispiel.
Oh Gott, ja. Die Bartspielhilfe ist auch sehr gut. Aber das Ganze zu organisieren und zu gucken, ja, ist wann fertig, was kann wann kommen. Wir hatten immer so eine lange Tabelle, und da wurde geguckt, was ist jetzt schon am fertigsten und wer kann es noch bis wann irgendwie layouten, Korrektur lesen und dann irgendwie veröffentlichen. Und also ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich das noch geschafft habe, weil das war einfach immer richtig viel Arbeit. Und irgendwie in den ersten Jahren gab es auch mal noch richtig viel irgendwie Kommentare und Feedback, und dann wurde es auch wie alles im Internet immer weniger, und dann war es irgendwie ja nur noch nervig irgendwann. Naja, egal. Aber auf jeden Fall hatten wir dann die Vögte immer schon mal angefragt, ob sie ja was zu diesem Adventskalender beisteuern wollen. Das waren dann auch mal so schöne Sachen wie die Bartspielhilfe. Oder einmal hast du so ein Video gemacht mit zwei Einhörnern.
Das stimmt.
So ein Stop-Motion-Video mit zwei Einhörnern. Ist vermutlich literally das erste Mal, dass ich deine Stimme gehört habe in diesem Video. Anywho, genau. Und für die erste Kurzgeschichtensammlung hattet ihr dann ja aus euren beiden Elementarzwillingen diese Geschichte mit Yolanda und der Dunkelfürst gemacht.
Das waren zwei Charaktere von uns. Es kam damals Elementare Gewalten raus, eine Spielhilfe zum Thema Elementargeborene. Also wenn man quasi ein Element als ErzeugerInnen hat, dann konnte man da so von Elementen, Elementmagie durchdrungenem Leute spielen.
Mhm.
Und ich weiß, dass diese Spielhilfe, glaube ich, auch sehr irgendwie umstritten war. Weil,
ja, aber sie hatte so ein paar Regeln drin.
Als wir dann gesagt haben, also wir würden gerne zwei Brüder spielen, der eine ist halt ein Eiselementar, der andere ein Sturmelementar, da waren Spielleitungen, also auch auf Cons, immer so, ich weiß nicht, ob ich das zulasse. Grundsätzlich, wir haben die gar nicht oft gespielt, aber es war schon immer sehr lustig. Die beiden hatten eine sehr lustige Dynamik so. Dann haben wir irgendwann gedacht, gut, wir spielen die sowieso nicht so oft, aber wir könnten mal eine Kurzgeschichte über diese Dynamik schreiben, die wir auch im Spiel, also das wäre auch im Spiel sehr schwierig geworden, diese grundsätzliche Kiste, dass die immer so Verbündete sind, aber der eine ist immer so der Gute und der andere ist so der Böse, aber sie leben auch ein bisschen von dieser Good Cop, Bad Cop Nummer so. Ne? So der eine versetzt die DorfbewohnerInnen in Angst und Schrecken und der andere sagt dann so, aber ich kann euch helfen. Also diese Dynamik fanden wir irgendwie sehr cool. Das funktionierte natürlich im Spiel auch nicht immer. Man spielt ja selten Leute, die DorfbewohnerInnen in Angst und Schrecken versetzen. Das heißt, das funktionierte tatsächlich als Kurzgeschichte besser als SpielerInnen-Charaktere so.
Ja, total.
Und Christian hat den Dunklen Fürsten gespielt, ich habe Yolando gespielt. Und Christian hat damals auch schon immer so, Vornamen, man nennt mich immer nur der Dunkle Fürst, Und hat das auch, also ich habe mehrmals im Laufe des Romanschreibens gesagt, sollen wir nicht wirklich den noch irgendwie einen Vornamen geben? Und Christian so,
Nein, der hat im Roman auch keinen Vornamen?
Nein, er hat keinen Vornamen.
Oh mein Gott, großartig.
Christian hatte das letzte Wort. In dieser Hinsicht
ist das ein Charakter.
So, kein Vorname.
Oh mein Gott.
Und es gibt auch, wir sagen auch keinen Grund, warum er keinen hat. Das ist einfach so. Naja, wie gesagt, das Buch ist auch lustig. Genau, und dann sind wir irgendwann also wir haben drei Kurzgeschichten geschrieben, die auch lustigerweise 50 Schattierungen von Dunkel heißen und sowas.
Mhm.
Also so ein bisschen, es ist schon so angedeutet, dass so Kink existiert, aber der Dunkle Fürst eigentlich nicht richtig weiß, was man damit macht. Auch das ist irgendwie schon angelegt.
Ich muss sie auch nochmal lesen.
Vor Erscheinen des Romans wollte ich sie auch nochmal frei verfügbar machen, so auf dem Patreon, damit alle nochmal das lesen können, wenn sie
wollen. Aber
sie sind auch sehr, sehr lustig.
Sie spoilern halt ein paar Dinge aus dem Roman.
Ja, genau, sie spoilern halt ein bisschen diese Brüderdynamik so.
Ja.
Ansonsten basieren die natürlich nicht, das ist kein DSA-Roman, das ist nicht deren Vorgeschichte oder sowas, das ist eine eigene Geschichte.
Neue Adaption.
Ja, genau. Das Einzige, was wir halt übernommen haben, das sind aber auch nicht dieselben Elemente, ist, dass es halt mehr als vier gibt. Also es gibt nicht Luft, Feuer, Wasser, Erde, sondern es gibt halt noch so Metall und Holz und Eis und solche Sachen halt. Genau, wir sind irgendwann von einer der ersten Buchmessen, wo Romantasy so super stark vertreten war, nach Hause gefahren und waren da schon auch so ein bisschen, weil wir hatten viele Stände gesehen, wo häufig Self-Publisherinnen so riesig damit geworben haben, dass es um Stalker-Romance geht und um Reverse-Harem und Mafia und sowas. Und wir waren im Auto so ein bisschen desillusioniert und haben mal wieder gedacht, hat ja keinen Zweck mehr mit dem Bücherschreiben. Das fährt ja irgendwie alles gegen die Wand und ich weiß auch nicht, und der Markt und das ist alles irgendwie so kaputt. Und dann hat er uns vorher auch Katrin Neupieper schon mal so zu verstehen gegeben, wenn euch mal was Romantasy-mäßiges einfällt, dann sagt mir mal Bescheid. Und als wir dann so im Auto vor uns hin grumpy old people waren, waren wir dann irgendwann so, aber wenn uns was, uns fällt ja auch nichts ein. Nein, uns fällt überhaupt nicht. Nee, also das ist einfach nicht unser Genre. Nee, könnten wir nicht. Nee, muss man auch mal sagen. Die können das und wir können das nicht. Und also aber wenn, dann natürlich unsere Elementzwillinge. Ach ja, die Elementzwillinge, das wäre schon echt witzig. Ne? Ja, stimmt. Und ja, und irgendwie, als wir dann zu Hause angekommen waren, hatten wir so ganz viele wilde Ideen und haben dann angefangen, die aufzuschreiben. Und ich glaube, wir hatten noch nie so schnell einen Verlagsvertrag. Es ging einfach wirklich, wirklich sehr schnell.
Hervorragend.
Das ist die Geschichte, wie 10, 12 Jahre alte das schwarze Auge Charaktere ein neues Leben eingehaucht bekamen.
Ja, und jetzt müsst ihr noch erzählen, oder beziehungsweise es wurde ja schon immer mal gefragt, warum erscheint es denn jetzt unter Juno Reeves?
Stimmt. Ja, das, das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Verlag sagt, heißt bitte nicht Judith und Christian Vogt. Das ist nämlich auch der Grund, weshalb auf Anarchie Deco J.C. Vogt draufsteht. Ja. Und der Grund ist schon auch immer, dass die sagen, ihr seid ja nicht super erfolgreich und wir wollen ja, dass die BuchhändlerInnen üppig vorbestellen und das machen die nicht, wenn die sehen, ach, das sind Leute, von denen verkaufen wir üblicherweise 3 Bücher. Da bestellen wir jetzt auch mal 2 für den Anfang oder so, ne?
Ja.
Und deswegen war so die Strategie, zumindest von Fischer Thor damals, dass die so gesagt haben, ja, die sollen halt nicht so auf den ersten Blick sehen, wer, ne, dass ihr das seid und dann halt irgendwie denken, ach ja, sondern die sollen halt denken, ach ja, cool, ein Buch über Berlin und bla 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 und da bestelle ich jetzt mal 10 von. So. Das war so long story short. Auch wenn natürlich von J.C. Vogt zu Judith und Christian Vogt geht es relativ schnell, würde ich sagen, die Assoziation, aber gut. Und Pieper sagte jetzt, sie würden gerne auch durch den Subgenrewechsel und so, würden sie uns halt gerne irgendwie so ganz fresh und neu an die Leserschaft bringen. Und ich glaube, es hängt auch schon stark damit zusammen, dass wir halt nie irgendwie großartig erfolgreich waren, dass sie irgendwie gesagt haben, okay, wir machen irgendwie so einen Neustart. Und dann sagten sie, gebt euch da mal ein Pseudonym. Und wir hatten uns vorher auch schon witzeshalber überlegt, sollten wir mal jemals ein Pseudonym brauchen, nehmen wir als Nachnamen Reeves, weil der Reeve tatsächlich der Vogt ist auf Englisch. Ja. Und Reeves ist dann quasi die Vögte. Und da kommt man aber natürlich nicht drauf, aber es ist irgendwie so lustig. Und dann hatten wir erst natürlich J.C. Reeves. Und dann gab es aber den berechtigten Einwand, dass J.C. auf 25 verschiedene Weisen geschrieben werden kann und deswegen irgendwie schwierig ist. Und dann haben wir Juno genommen. Ich glaube, vor allen Dingen, weil ich habe einfach Namen mit J durchgeguckt, weil ich dachte, bei J will ich schon irgendwie bleiben.
Ja.
Und dann fanden wir nachher lustig, dass es, also ich bin Jew und Christian ist no Jew. Aber Captain Toast, ein Freund von uns, hat mich dann auch darauf hingewiesen, dass wir ja verheiratet sind und Juno ja die römische Göttin der Ehe ist.
Oh.
Was ich natürlich eigentlich auch weiß, aber was mir als Bedeutungsdimension entgangen ist. Also danke, Philipp. Schon lustig.
Ja, deswegen also Juno Reeves.
Ja, genau. Ja. Das ist nicht, weil es uns irgendwie peinlich ist, was man an dieser Folge, glaube ich. Und auch der Titel, dass es jetzt so ein englischer Titel ist und so, auch das hat der Verlag sich so ausgedacht und ich dachte so, sollen die mal machen. Kennen sich ja aus.
Immerhin kommt ein Bound vor im Titel, dass das schon ganz passend ist.
Witzig.
Und jetzt nochmal ganz kurz, genau, das Buch erscheint. Ende November, ihr könnt es bei Pieper vorbestellen, in der Buchhandlung eures Vertrauens. Es gibt aber auch eine Vorbestellaktion bei der Buchhandlung Graf für signierte Exemplare mit diesen Charakterkarten.
Jawohl.
Und es gibt noch, also das Buch hat eigentlich keinen Farbschnitt, aber es gibt die Seite Buchmädchen, die macht Farbschnittausgaben von Büchern, die sonst keinen haben. Und man kann da eine Ausgabe auch mit Farbschnitt bestellen, die dann im Januar verschickt wird. Verlinken das in den Shownotes.
Vielen Dank fürs Zusammenfassen auch.
Okay, genau. Wir hätten über das Thema, glaube ich, noch sehr viel mehr reden können.
Können wir vielleicht auch einfach nochmal machen.
Irgendwann ja, machen wir vielleicht nochmal.
Eine Follow-up-Folge.
Genau, im Audio Extra reden wir gleich erst noch ein bisschen über den neuesten Trend.
Diese Fanfiction-Sache mit den abgefeilten Seriennummern, wie man so schön sagt. Das hat sich etabliert als Begriff, glaube ich.
Genau, also da, das ist ja so das ganz große neue Ding. Da reden wir gleich im Audio extra nochmal ein bisschen drüber. Und in der nächsten regulären Folge machen wir auch wieder ein Medienthema. Aber wir hatten so viel zu sagen, dass es diesmal zu lang geworden wäre. Ansonsten war es das.
Ja. Das war unsere 82. Folge zum Thema Romanticy. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter Genderswap Podcast, auf Mastodon unter genderswappod@literatur.social, auf Blue Sky unter genderswappod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im Dezember und sagen danke fürs Zuhören.
Danke. Tschüss.
Unsere Patrons sind Aha,
Andrea,
Anna,
Hanna,
Antonia,
Arturo,
Astra,
Björn,
Blauer Montag,
Brophy,
Buchschwinge,
Caroline,
Katrin,
Charlene,
Chris,
Christopher,
Cypher,
Claudia,
Doro,
Dr. Nathalie,
Elia,
Elias,
Eva,
Falkarius,
Fatun,
Fremder,
Füllerfuchs,
Gabriel,
Gamadeus,
Georg,
Henning,
Holarius,
Ingwer,
Jan,
Janis,
Jan Niklas,
Jasmin,
Jassi,
Johanna,
Johannes,
Joel,
Judith,
Justine,
Kai,
Karma,
Kat,
Katharina,
Katrin,
Katha,
Kay,
Kirsten,
Laura,
Laura,
Lilly,
Lisa,
Magdalena,
Manuel,
Mara,
Marcel,
Marin,
Max,
Merlin,
Mika,
Micha,
Michael,
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 Mo,
Moritz,
Mück,
Nachi,
Nelo,
Nico,
Nemea,
nur der Tim,
Patrick,
Paula,
Petter,
Phil,
Philipp,
Projekt Myra,
Rabenkönigin,
Reinhold,
Resa,
Esro,
Schreiberling,
Skimi,
Shelly,
Sol,
Zwergenmeisterspiele,
Sunny,
Sven,
Tahina,
Tanja,
Technosmurf,
Tentacle Duck,
Tizi,
Tino,
Tjörn,
Tobias,
Tobias,
Vanessa,
Vic,
Vital,
Yvonne
und Senja. Vielen Dank an euch alle.
Vielen Dank.